Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf am Donnerstag hier auf meinsportradio.de. Wir blicken mal voraus auf die anstehenden Aufgaben an diesem Wochenende, auf das Turnier auf der European Tour, auf die Nedbank Golf Challenge. Habe ich ja euch gestern schon vorbereitet hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Jetzt gucken wir mal auf das, was auf der PGA Tour in dieser Woche auf uns wartet. Maja Koba Golf Classic, und wir schauen auch noch auf die Champions Tour zu Bernhard Langer. Da steht ja das Saisonfinale auf dem Programm, und Bernie, der hat gute Chancen, dort dann am Ende auch mal wieder den Schwab Cup zu gewinnen. Das gleich hier in der Sendung. Vorher natürlich unsere Expertin, die kommt zu Wort, Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir schauen erstmal nach Mexiko, zu dem Turnier, das vor 12 Jahren zur PGA Tour dazu stieß. Maja Koba Golf Classic heißt es mittlerweile, seit 2007 im Programm der PGA Tour. Das erste Mal, dass ein Turnier überhaupt außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada, das zur PGA Tour gehörte, dann auch aufgenommen wurde, und das erste große Event, das in Mexiko dann auch ausgetragen wurde. Also ein sehr, sehr interessantes Turnier, auch wenn wir mal auf die Besetzung gucken, denn vor allen Dingen für Ricky Fowler, Desiree, geht das ja um einiges.
Ja, allerdings, Fowler hat nämlich eigentlich eine schöne Serie am Laufen und die droht gerade aufzuhören. Er hat nämlich in den letzten 3 Jahren immer gewonnen. Und also jeweils mindestens einen Sieg, oder nicht mindestens, sondern jeweils einen Sieg pro Saison eingefahren. Und 2018 ist da noch keiner im Buch. Und insofern ist er natürlich da sehr erpicht drauf, das jetzt im Kalenderjahr 2018 zumindest noch zu erledigen. Und Ricky Fowler hat letztes Jahr bei dem Turnier ja durchaus wunderbar mitgespielt und hat letztendlich nur ganz, ganz knapp dann gegen Patton Kizzire verloren, der sich den Turniersieg gesichert hat, aber war eben Runner-up. Und ich denke mal, diesmal will er jetzt mal noch eins weiter nach oben, um dann einen Turniersieg zu haben. Mhm. Und was auch immer noch eine Rolle spielt, natürlich dann zum Tournament of Champions reisen zu dürfen, wo ja nur die Turniersieger hinfahren dürfen.
Patton Kizzire letztes Jahr gewonnen, danach nochmal die Sony Open gewonnen, 63 Tage später, und seitdem ja ziemlich abgestürzt. Also der war dann lange nicht gesehen. Keine Top-10-Finishes bei den letzten 24 Starts. Was mit dem passiert?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Der war nämlich wirklich am Beginn der letzten Saison, also praktisch vor einem Jahr, du hast es ja auch gerade gesagt, auch mit der Sony dann noch im Anschluss am Durchstarten, war auch immer eigentlich einer der, auch eben in seiner Rookie-Saison, der Spieler, wo man gedacht hat, naja, das lässt sich schon ganz gut an, den wird man dann da sicher öfter oben sehen. Und jetzt ist irgendwie in den letzten Monaten da doch deutlich weniger passiert. Also der verharrt da jetzt gerade in einer leichten Ergebnislosigkeit. Und ganz ehrlich, ich sehe ihn zu wenig. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt.
Nö, man kriegt ihn ja auch nicht zu Gesicht so richtig ins Fernsehbild, weil er eben einfach auch so spielt, wie er spielt. Eben deutlich unter oder über Par, muss man in dem Fall ja sagen, denn keine Top-10-Finishes, das lässt ja dann auf sehr, sehr hohe Scores auf jeden Fall schließen. Und das ist dann irgendwo auch die Seuche. Aber man kann vielleicht auch so sagen, ja, One-Hit-Wonder wäre jetzt böse, aber na, sagen wir es mal.
Ja, man weiß es nicht. Also Patton Kizzire hat schon auch davor schon gute Ergebnisse abgeliefert, hat da tatsächlich also in der Schlussrunde oder überhaupt in den letzten beiden Tagen hat er geputtet wie ein Gott. Also das war wirklich, das hat auch Fowler letztendlich so in Erinnerung und hat er jetzt auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich eigentlich letztes Jahr schon so gefühlt hat, als ob er da wunderbar gewinnen könnte. Und dann, Zitat, Patton just made really every putt the last 36 holes that he needed to. Mhm. Also egal woher, egal für welches Ergebnis, aber es ging einfach wirklich alles rein. So he never really opened the door or gave me a chance. Also das hat offensichtlich ein überragendes Wochenende von Patton Kizzire zum Ursprung, was das Putten anbelangt. Und entsprechend ist das natürlich auch was du einfach gerne mal verlierst. Da haben wir ja auch noch deutlich prominentere Kollegen, die da auch immer wieder mitkämpfen. Da kämpft jeder Pro damit. Und bei Patton Kizzire scheint da irgendwie, ja, scheint das irgendwie nachgelassen zu haben. Ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen, ob das jetzt nur aufs Putten zurückzuführen ist. Normalerweise hängt es dann natürlich an mehreren Sachen, aber naja, also mal gucken, ob der da wenn er jetzt gerade nicht so in Form ist, dann tatsächlich Ricky Fowler mal den Turniersieg überlässt oder ob vielleicht sogar John Spieth, den Ricky Fowler mehr oder weniger genötigt hat, dahin zu fahren, auch mal wieder irgendwie irgendwas reißt. Man weiß es nicht.
Wohl beim Thema Putting waren, kommen wir zu Jordan Spieth. Passt ja auch irgendwo, dass diese Putting-Probleme, die schienen ja letzte Woche dann auf der ersten Runde zunächst mal ad acta gelegt gewesen zu sein, traten dann aber dann doch wieder ein bisschen in Erscheinung. Also er hat den Turnaround auch immer noch nicht geschafft.
Nee, nicht wirklich. Also das ist jetzt, das kann, also ich würde zwischen Fowler und Spieth mich eher für Fowler entscheiden, weil Fowler jetzt auch in der letzten Woche in Vegas einfach wirklich gute Form gezeigt hat, auch gute Platzierungen. Mhm. Und bei Spieth ist es gerade im Moment so ein bisschen unausgegoren alles und also klappt mal, klappt aber auch mal nicht. Und vor allen Dingen ist halt, was immer wieder so einfach eine Ablenkung ist, die halt manchmal dem Golfspiel auch nicht zuträglich ist, ist halt immer noch bevorstehende Hochzeit. Der hat gerade einfach ein paar andere Sachen auf der Platte, macht auch Charity dann jetzt mit seiner zukünftigen Frau zusammen, wirbt er da dann für Projekte und so weiter. Also das ist ja auch alles gut und das soll er auch tun, aber im Moment sieht es ein bisschen so aus, als ob halt der absolute Fokus nicht auf seiner Golfkarriere liegt. Und das kann sich aber dann in ein paar Wochen schon wieder ändern und wird sich wahrscheinlich auch ändern, weil Spieth natürlich jetzt als nicht mehr Top-10-Spieler, das ist schon auch krass. Also das sind wir nicht gewohnt seit Jahren und das ist er selbst auch nicht gewohnt. Und ich bin mir da relativ sicher, dass er jetzt halt sagt, mal jetzt ist auch mal was anderes wichtig und das wird er nicht so nach außen tragen, aber vielleicht denkt er sich das und dann wird er wieder angreifen, wenn dann die Hochzeit vorbei ist und wenn er dann irgendwie so, also auf gut Deutsch, im neuen Jahr.
Im neuen Jahr, genau. In diesem Jahr wartet Tony Finau auch noch auf den Sieg. Der ist so oft schon dicht dran gewesen. Dreimal Zweiter gewesen in dieser oder in der letzten Saison. Wir sind ja schon in der neuen Saison, aber im gleichen Kalenderjahr. Der macht ja jetzt quasi auch Furore überall auf der Welt, war in Asien unterwegs, hat in Europa gespielt, hat natürlich auch in den USA vor allen Dingen gespielt, jetzt in Mexiko, also der ist mittlerweile Handlungsreisender in Sachen Golf, trägt natürlich auch dazu bei, dass sein Ruf dann auch immer größer wird, seine Bekanntheit in der Welt auch größer wird, jetzt fehlt nur noch mal ein Sieg.
Ja, der fehlt allerdings und das würde ihm, glaube ich, auch jeder gönnen und ehrlich, auf dem Niveau, auf dem er spielt, sollte es eine Frage der Zeit sein, aber wir sehen ja auch bei Kandidaten wie Rory McIlroy und der wartet ja noch nicht auf seinen ersten Sieg, sondern eigentlich nur auf den nächsten, dass das manchmal einfach echt lange Durststrecken gibt, wo es dann nicht so klappt, wo du dann immer mal wieder Zweiter und Dritter wirst. Aber der ganz große Durchbruch zum Sieg, der dann nicht gelingt, bei Tony Finau, bin ich gespannt, ob er sich in dieser Woche vielleicht auch von seinem Flight-Kollegen ein bisschen herausfordern lässt und dann eben pushen lässt. Der ist nämlich mit Cameron Champ in einem Flight und mit Jonathan Vegas. Und Champ und Finau müssten die zwei krassesten Drive-Bomber im Feld sein. Die haben natürlich eine unglaubliche Länge und da werden sich da irgendwie mit, also selbst, also Cameron Champ ist, glaube ich, bei 338 Yards im Durchschnitt. Und Finau bei 332 Yards. Also da bin ich gespannt, wie sich das dann anlässt. Obwohl der Platz jetzt eigentlich gar nicht so ausgelegt ist, dass du da unbedingt furchtbar lang sein musst. Mhm. Weil er mit knapp 7000 Yards insgesamt eher kurz ist. Und du theoretisch, also auch also es ist der Score ist definitiv nicht vom Driving-Ergebnis abhängig. Da können auch Spieler, die insgesamt etwas kürzer sind vom Tee, können da trotzdem wunderbar spielen. Also das hat das erste Event von diesem Turnier hat damals der 50 Jahre alte Fred Funk gewonnen. Und Ja, also insofern, da ist, glaube ich, dass das Feld offen oder also ja. Dass der Kurs ist offen für alle Arten von Spielern, aber der Flight ist natürlich spektakulär mit Cameron Champ und Tony Finau zusammen.
Der El Camaleon, so heißt der Kurs in Mayakoba, ist ein Kurs, war früher mal technisch relativ anspruchsvoll, mittlerweile ein absoluter Low-Scoring-Kurs, wenn wir uns auch die letzten Ergebnisse mal angucken. Kesaya minus 19, Ricky Fowler 2016 minus 18, Siwoo Kim minus 15, also hängt auch alles sehr vom Wetter ab.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie das hält. Die Wettervorhersage ist nicht so ganz fantastisch, weil wir am Wochenende wieder mal, also die ersten zwei Tage ist es ein bisschen bewölkt, aber jetzt also eigentlich wunderbares Golfwetter, aber am Samstag und Sonntag gibt's Chance of Thunderstorms, also Gewitterverdacht, das wird nicht helfen und am Sonntag ist auch regnerisch. Und insofern, ja, also das sollte halbwegs durchlaufen, das Turnier. Und je nachdem, wie da natürlich das Wetter seine Kapriolen schlägt, ist dann auch der Platz entsprechend anders zu spielen.
Und das werden wir natürlich verfolgen und am Montag dann bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de auch ausführlich zusammenfassen. Morgen gibt's die erste Runde hier auf meinsportpodcast.de, die Serie. Aber wir müssen noch mal zwar nicht direkt auf die European Tour eingehen, aber auf einen ihrer prominentesten Vertreter, Justin Rose. Der ist ja auf beiden Touren durchaus zu Hause aktuell, aber ist er eher zu Hause, weil der macht nämlich Pause. Der hat seine Saison letztlich schon beendet, spielt nicht bei der Nedbank und wird auch in Dubai eine Woche drauf, also in der nächsten Woche beim Tour Championship, nicht aufteen. Das hat ja leicht mysteriöse Gründe. Er hält damit ein bisschen hinterm Berg, aber die Gerüchteküche brodelt.
Ja, und ich denke, es ist wahrscheinlich mehr als ein Gerücht. Es scheint so zu sein, dass Justin Rose tatsächlich die Ausrüsterfirma wechselt. Sein Equipment-Deal mit TaylorMade läuft aus zum Jahresende und da ist er seit der denken kann, in Anführungszeichen, also seit 98, also wirklich seit 20 Jahren jetzt. Und er wird wohl anscheinend, er hat es jetzt selbst noch nicht bestätigt, aber zu Honma, also zu einer japanischen Schlägerfirma wechseln. Damit wäre schon der zweite, der aus dem TaylorMade-Imperium weggeht. Auch Sergio Garcia ist ja weggegangen. Und insofern ist es tatsächlich so, für mich dann, also er hat das sich sehr, sehr kryptisch geäußert. Eben auch bezüglich seines Nicht-Antretens bei den nächsten zwei Turnieren und dann aber auch where there's smoke, there's fire und so weiter. Also ja, da ist schon irgendwas. Also es deutet alles darauf hin, dass er sich jetzt eine Auszeit nimmt, dass er natürlich versucht, mit dem neuen Material dann eben sich anzufreunden, dafür die letzten beiden Turniere skippt auf der europäischen Tour und dann eben entsprechend auf den Bahamas wieder startet bei der Hero World Challenge. Das ist ja bei ihm quasi zu Hause, auch immer noch, der wohnt da um die Ecke. Und die ist ja dann Ende des Monats. Und bis dahin wird der offensichtlich da, denke ich mal, sein Equipment regeln.
Wir werden darüber berichten, sobald dann Neueres bekannt wird. Und schauen jetzt auch noch auf die Champions Tour, denn die kommt in dieser Woche zu ihrem Saisonhöhepunkt und ihrem Abschluss. Charles Schwab Cup Championship. Und der haushohe Favorit, der Führende im Schwab Cup, natürlich Bernhard Langer, Desiree, der schickt sich an, mal wieder diese Trophäe, diese Jahresendtrophäe zu gewinnen. Startet als Erster und als Topfavorit und die Konkurrenten Scott Parrell und Miguel Angel Jimenez, die könnten da vielleicht noch in die Suppe spucken. Jerry Kelly, Scott McCarron und David Toms eventuell auch, aber da müsste rechnerisch schon alles sehr, sehr genau hinkommen und da müsste vor allen Dingen Langer Fehler machen, die er eigentlich nicht macht.
Ja, also es deutet alles darauf hin, dass Bernhard Langer sich das sichern kann. Die Konkurrenten sind auch entsprechend in ihren Aussagen. Auch jemand wie Miguel Angel Jimenez sagt, dass es natürlich einfach bei Langer so ist, dass er unglaublich solide ist und dass er selten eben wirklich Schläge verliert. Und insofern ist es auch schwierig, diese Nuss dann einfach zu knacken. Und das ist auch ist eine nette Aussage, auch dass Jimenez gesagt hat, er ist auf dem Golfplatz extrem methodisch. Und ich denke, er ist der Mann, den man schlagen muss. Langer ist da natürlich dem gegenüber einfach der Langer, den man kennt. Und ohne diese Einstellung, die er da zeigt, wäre er auch nie an dem Platz, an dem er ist. Er sagt nämlich, ich will mein eigenes Spiel immer noch verbessern. Ich will immer noch den besten Bernhard Langer spielen, den es gibt. Ich muss ja nichts beweisen, aber ich liebe den Wettkampf. Ich liebe es zu gewinnen oder einen anderen anzugreifen. einen anderen anzugreifen, das ist ein bisschen eigenartig übersetzt. Das klingt so, als ob er sich schlägern wollen würde. Also ich denke, Bernhard Langer, da gibt es verschiedene Szenarien. Natürlich können da theoretisch noch Kollegen den Schwab Cup gewinnen, aber dazu müsste eben Bernhard Langer auch mitspielen aus deren Sicht und ein wirklich deutlich nicht so gutes Ergebnis abliefern. Mhm. Und naja, also wir wollen es jetzt ja nicht beschreien, aber normalerweise liefert er und er hat eine deutliche Aufwärtstendenz jetzt gehabt in den letzten Wochen. Und insofern wird es jetzt spannend, ob er das durchziehen kann oder ob ihm da noch jemand in die Suppe spuckt. Es sind ohnehin nur 5 Kollegen, die ihm da überhaupt irgendwie noch was streitig machen können. Das ist Scott Parrell, Miguel Angel Jimenez, den habe ich schon erwähnt. Bei Jerry Kelly, Scott McCarron und David Toms, die müssten schon das Turnier gewinnen. Mhm. Und auch bei Parrell und Jimenez ist es so, dass Bernhard Langer dann schon richtig schlecht spielen müsste und richtig weit hinten platziert sein müsste, damit die mit einem Sieg dann auch noch diesen Schwab Cup einfahren könnten. Und das ist halt jetzt, wir haben jetzt das Playoff-Endturnier mit 35 Teilnehmern. Ja, also es, im Moment sieht alles nach Bernhard Langer aus, aber das Turnier will erstmal gespielt werden und ist natürlich dann spannend, ob er das wieder schaffen wird.
Und spannend ist auch die Lebensgeschichte seines größten Konkurrenten um den Schwab Cup, Scott Parrell, nämlich der war eigentlich keiner, den man groß auf den Touren gesehen hat in seiner Karriere, war damals in den 80ern eigentlich auch für seinen Uni-Team einfach viel zu schwach, kam da überhaupt nicht zum Zug. 2016 kam er dann auf die, mittlerweile muss man ja schon fast sagen, glorreiche Idee, einfach mal ein paar Monday-Qualifiers für die Champions-Tour zu spielen und hat es dann 6-mal insgesamt sogar ins Hauptfeld geschafft, so einen kleinen Durchbruch gehabt. Ja, und jetzt spielt er um den Schwab Cup mit. Also das ist irgendwie schon eine sehr kuriose Nummer. Das ist keiner der ganz großen Namen von früher, die jetzt auf der Champions-Tour spielen, sondern einer, der dann ja, da irgendwo auch reingewachsen ist, ein Spätberufener.
Das auf jeden Fall. Also der hat Computerwissenschaften an der Uni in Georgia studiert und hat es im Uni-Team nicht geschafft, weil er da zu schlecht für war. Und hat sich da aber offensichtlich dann Zeit seines Lebens nicht davon abbringen lassen, wirklich Golf auf sehr hohem Niveau zu spielen. Und dann hast du ja schon den Hergang erzählt, hat dann diese Qualifier gespielt. Also das ist bei ihm schon so, dass er selbst auch sagt, er muss sich ab und zu mal in den Arm kneifen, weil er natürlich noch nicht mal Pro war, als Langer bereits seine Masters-Siege hatte. Also das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und Parrell ist 53 und Langer natürlich schon über 60. Dass er da auf dem zweiten Platz ist, hätte, glaube ich, vor der Saison auch keiner gedacht. Gucken wir uns mal an, wie er jetzt das letzte Turnier spielt.
Mit 53 ja auch noch ein junger Hüpfer, also der kann ja dann noch ordentlich vielleicht was machen. Auf jeden Fall kann er Bernhard Langer vielleicht bei diesem Turnier dann noch einen heißen Tanz liefern. Wir werden auch darüber natürlich am Montag hier bei meinsportpodcast.de in unserer Golfsendung Nur Golf berichten. Morgen allerdings dann auch schon mal auf die erste Runde blicken. All das dann als Podcast zum Download auf meinsportpodcast.de in unseren iTunes-Channels und natürlich auch mit unserer App für iOS und Android. Desiree, vielen Dank und bis morgen.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.